Im Glashaus mit Charlotte Kroll und meinen Gästen Diana und Daniel Schöning. Sie sind die Initiatoren des Flüchtlingsnetzwerkes Iserlohn und wir wollen über das Thema Willkommenskultur sprechen. Herzlich willkommen. Diana Schöning, Willkommenskultur, ein Wort, eine Forderung der letzten Monate in den Medien. Haben wir keine?
Ich glaube, wir haben in bestimmten Bereichen schon eine und manche Sachen laufen auch schon sehr gut.
Was läuft gut?
Wir können ja jetzt nur von Iserlohn sprechen. Hier hat jeder Flüchtling eine Unterkunft, der kommt. Das ist in anderen Ländern auch nochmal anders.
Andere Bundesländer?
Nee, außerhalb Deutschlands. Und, hier gibt es einige Hilfen auch, was man bekommen kann an Kleidung, an sonstiger Unterstützung und eben auch viel Beratung. Das, was uns persönlich fehlt oder aufgefallen ist, wo wir uns einsetzen möchten, einfach auch noch der persönliche Kontakt zu Menschen, die hier wohnen, dass der Kontakt zwischen Flüchtlingen und deutschen Bürgern hier besser wird und ja, da auch eine Unterstützungskultur herrscht.
Was hat Sie denn überhaupt veranlasst, die Initiative zu ergreifen, ein Netzwerk, ein Flüchtlingsnetzwerk in Iserlohn anzuregen?
Ja, das kam alles ein bisschen durch persönlichen Kontakt. Zum einen dort, wo wir wohnen, dass da in der Nähe ein Flüchtlingsheim ist. Und wir dort Menschen kennengelernt haben und wir auch viel Zeit im Lichtblick verbracht haben, wo auch einige Flüchtlinge waren, um nach Hilfe zu fragen. Und wir gedacht haben, naja, wenn es da noch kein Projekt gibt, wo Ehrenamtliche sich engagieren können, dann muss das her. Und wir hatten einfach das Gefühl, dass viele Flüchtlinge wirklich das Bedürfnis hatten, Kontakt zu haben, mal mit Menschen zu reden, damit sie sich erwünscht hier in Iserlohn fühlen.
Flüchtlingsheim, einfach klingeln und zu sagen, hallo, hier bin ich, lasst mich mal rein. Braucht man da Mut? Oder was muss einen interessieren?
Man sollte sich für Menschen interessieren, für Menschen, denen es nicht so gut geht wie einem selber oder Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Und dann haben wir wirklich erfahren, dass da eigentlich offene Türen herrschen. Jedenfalls, wenn man erste Kontakte knüpft, dass man dann auch dorthin eingeladen wird. Also einfach nur dorthin zu gehen, ist vielleicht tatsächlich schwierig. Mhm. Aber wenn man Kontakte schon hat, dann ist das dann einfacher.
Die Kontakte haben Sie dann im Lichtblick geknüpft?
Genau, im Lichtblick und auf der Straße.
Wie haben Sie das auf der Straße angestellt?
Ja, da haben auch schon mal uns Leute angefragt, wo bestimmte Sachen sind in Iserlohn. Und dann hat man ja schon gemerkt, dass es gut wäre, wenn jeder jemand an der Seite hätte, der ihnen erklärt, wo der nächste Arzt ist oder der Einkaufsladen.
Wie eine Patenschaft.
Genau.
Jetzt, Daniel Schöning, geht's um ja, Kultur. Cultura heißt ja Bearbeitung, Pflege und bedeutet im weitesten Sinn, dass Menschen durch Arbeit und Pflege Leistung erbringen und in allen Bereichen ihr Leben gestalten und meistern. Was können denn die Menschen, die Flüchtlinge, die derzeit in Iserlohn sind, selbst meistern?
Besonders wichtig ist, glaube ich, dass die Flüchtlinge gerade am Anfang, wenn sie hier sind, noch eine gewisse Hilfeleistung erfahren und dann aber auch immer mehr Schritt für Schritt in eine gewisse Eigenverantwortung übergeben werden. Dafür sind natürlich verschiedene Punkte wichtig, zum Beispiel das Erlernen der Sprache und halt auch so ein gewisses Einleben. Das heißt, dass man sich hier mit manchen Sachen zurechtfindet oder auch bestimmte Systeme versteht. Das fängt mit solchen einfachen Sachen an. Wo bekomme ich eine Busfahrkarte und wie funktioniert überhaupt ein Verkehrssystem hier?
Ja, wo bekomme ich Geld? Wer begleitet mich?
Ja, genau. Da bekommen sie aber auch Beratung, sag ich mal, durch Sozialamt oder auch die Flüchtlingsberatung der Diakonie. Und ja, sobald solche Sachen gewährleistet sind, was vor allem, wie gesagt, auch der Erwerb der deutschen Sprache angeht, ist es schon wichtig. Vielen gelingt das, glaube ich, auch, dass sie immer selbstständiger werden und auch viele Sachen selbst in die Hand nehmen. Das heißt, manche ergreifen dann zum Beispiel einen 1,50 Euro Job über die Beschäftigungshilfe oder Ähnliches.
Ganz praktisch gesehen, die Flüchtlinge kommen in Iserlohn an. Was passiert dann?
Die werden einer Unterkunft zugewiesen.
Und wer macht das?
Das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn weist die zu, oder für die Stadt auch eine gewisse Problematik darstellt, weil die Zuweisung, das heißt also, wen die dann bekommen, ob das jetzt eine Familie ist, eine Einzelperson, eine Frau mit zwei Kindern oder so, das auch erst 1-2 Tage vorher erfahren, gucken dann, in welcher Unterkunft da Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, um die unterzubringen. Mhm. Und das macht dann, wie gesagt, die Stadt.
Wie lange müssen die Flüchtlinge denn in diesen Unterkünften bleiben?
Das ist ganz unterschiedlich. Also momentan werden die Aufenthalte in den Unterkünften ein bisschen kürzer, dadurch, dass halt immer wieder viele neue nachkommen. Das heißt dann, die Aussicht auf eine Aufenthaltsgenehmigung habe, also auf eine Duldung, die bekommen dann öfter schon mal Privatwohnungen und dürfen dann umziehen in andere Räumlichkeiten. Was für die meisten natürlich ein großer Gewinn ist, weil die dann eine separate Küche haben, ein separates Badezimmer.
Läuft das denn in Iserlohn unproblematisch?
Also ich glaube, dass es in Iserlohn besser läuft als in vielen anderen Städten, aber ist das natürlich viele der Beteiligten mit einer großen Aufgabe verbunden, auch vor allem private Wohnungen zum Beispiel zu finden. Ne? Also nicht jeder möchte seine Wohnung an jemanden
Fremdes
genau,
vermieten.
Der Mieter vielleicht die Sprache nicht spricht oder gar nicht klar ist, wie lange darf der jetzt eigentlich in der Wohnung bleiben? Wie läuft das mit den Nebenkostenabrechnungen? Wird das alles übernommen oder stehe ich da in 3 Monaten damit?
Wir sprachen ja vorhin schon mal über die Patenschaften. Wären Patenschaften natürlich das Ideale?
Genau, das ist für uns immer das Ziel eigentlich, dass jede Familie im Endeffekt einen Paten bekommt.
Das Iserlohner Flüchtlingsnetzwerk ist ja ein Verbund von Menschen, Organisationen und Institutionen sowie Religionsgemeinschaften, die gastfreundlich sein wollen und gastfreundlich natürlich auch sind. Was ist eigentlich Gastfreundschaft im Zusammenhang mit den Flüchtlingen?
Gastfreundschaft ist in dem Sinne dann, dass es einfach auch vielleicht in manchen oder in vielen Punkten einfach über eine direkte Hilfeleistung, also eine diakonische Arbeit hinausgeht, dahin, dass sich sogar Freundschaften entwickeln, dass man Leute privat zu sich nach Hause einlädt und was wir auch erleben, dass man oft auch von denen eingeladen wird, in dem Rahmen, wie das für die möglich ist. Da kann es einem schon mal passieren, dass man dann auf einmal abends um 12 oder so Leute auf der Straße trifft und dann auch unbedingt noch irgendwo mit zum Essen muss.
Mhm.
Und das ist auch eine Gastfreundschaft, die
unkompliziert
sein kann. Ja, und wir auch von beiden Seiten erleben.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Und meine Gäste sind Diana und Daniel Schöning vom Flüchtlingsnetzwerk Iserlohn. Diana Schöning, nach Medienberichten haben Ihr Mann und Sie ja die Initiative Flüchtlingsnetzwerk Iserlohn ergriffen. Was hat Sie da angetrieben?
Zum einen sind wir da ja über diese persönlichen Kontakte zugekommen, dass wir uns erst einmal Gedanken darüber gemacht haben, so was wir auch mit unserem Leben tun können, auch für andere. Und ja, wir uns auch gefragt haben, als Christen, haben wir da vielleicht auch eine besondere Verantwortung gegenüber Menschen, die aus ihrem Land fliehen müssen und jetzt hier ja, nach Perspektive und Zuflucht suchen. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht und haben dann Leute angefragt, wo wir das Gefühl hatten, dass sie es auch auf dem Herzen haben, haben uns zusammengesetzt und überlegt, inwieweit man eine Initiative oder ein Projekt daraus gründen kann, damit wir eine Unterstützung irgendwie leisten können für Menschen.
Sie haben in Siegen studiert, Lehramt studiert, Mathematik und Theologie, sind jetzt Referendarin am Stenner-Gymnasium hier in Iserlohn, sind in die Wallstraße gezogen, in der Nähe eines Flüchtlingsheimes. Wie viele Menschen sind da untergebracht?
Also im Männerflüchtlingsheim sind um die 80, in dem Frauenflüchtlingsheim, schätze ich, mit Kindern zwischen 20 und 30.
Wer kümmert sich?
Als Ansprechpartner für große organisatorische Sachen sitzt dort auch jemand aus dem Ordnungsamt und ein Hausmeister gibt es dort. Und einmal in der Woche werden sie auch besucht oder haben auch die Möglichkeit, zur Flüchtlingsberatung der Diakonie zu gehen.
Mhm.
Genau, dort wird auch einfach geguckt, was brauchen die Leute praktisch. Und mittlerweile gibt es eben auch noch den Kontakt zu uns oder zu einzelnen Paten.
Das Flüchtlingsnetzwerk Iserlohn war kaum in der Öffentlichkeit und schon gab es eine Auszeichnung in Berlin. Ist das auch eine Verpflichtung?
Ich empfinde das nicht als Verpflichtung. Ich habe das wirklich als Ehrung und Wertschätzung wahrgenommen. Ist aber für uns eben auch schön, denn dadurch wissen wir auch, okay, wir können das vielleicht irgendwann gewährleisten, dass jeder Flüchtling oder fast jeder Flüchtling einen Paten hat. Weil wir jetzt merken, durch diese Öffentlichkeit melden sich immer mehr Menschen, die in irgendeiner Weise auch was tun möchten hier in Iserlohn für Flüchtlinge.
Stemmen Sie und Ihr Mann diese Initiative alleine?
Nee, das nicht. Wir hatten uns ja damals dann getroffen mit Menschen, die es auch auf dem Herzen haben, mit Andres Kuhn von der Versöhnungskirchengemeinde, dem Pastor. Wir wussten, er hat diakonische Arbeit auf dem Herzen. Dörte Knoch, die Leiterin des Lichtblicks, wussten wir auch, sie hat das auf dem Herzen. Heinz Gagemann von der Kinderlobby, die sind auch noch mit dabei und eben auch noch viele andere aus Kirchengemeinden, auch Lehrer, die so eine kleine Sprachförderung oder Hilfen bei der Sprache anbieten. Also das ist schon mittlerweile ein großer Kreis geworden, wofür wir auch sehr dankbar sind.
Der Kreis, das sind alles ehrenamtlich und freiwillig Tätige in diesem Flüchtlingsnetzwerk, die Sprache als Grundvoraussetzung sehen, dass Menschen überhaupt eine Chance haben, hier auch verstanden zu werden, langsam Fuß fassen können. Und da gibt es eine Freiwilligkeit, weil so wie ich gehört habe, gibt es noch keinen Anspruch auf die Sprachförderung, solange das Asylverfahren läuft.
Ja, es gibt in Iserlohn allerdings einige Initiativen, die Sprachkurse anbieten, kostenlose, die AWO, die VHS und andere. Und der eigentliche Integrationskurs, wo man wirklich intensiv die Sprache lernt, der wird eben noch nicht bezahlt. natürlich schön, wenn man da noch mehr auch für die Sprache tun könnte. In Kooperation mit anderen Initiativen in Iserlohn, dass man da noch mehr gestemmt bekommt.
Initiativen, welche sind das?
Speziell jetzt für Sprachförderung gibt es ja in Iserlohn schon die AWO und Caritas VHS, die da Kurse anbieten oder das Bildungswerk Sauerland. Und da versuchen wir schon auch zu kooperieren oder auch Leute zu vermitteln, die noch keinen Sprachkurs haben. Da bieten dann eben Hilfe an, dass man mit den Flüchtlingen zusammen diese Hausaufgaben aus den Sprachkursen mit denen macht. Das Lichtblick bietet auch eine Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder an und da kommen natürlich auch einige Flüchtlingskinder hin, für die das schwierig wäre sonst.
Kinder, die schulpflichtig sind, bekommen gleich einen Platz in der Schule?
Genau, ja. Das funktioniert recht gut, dass die Kinder direkt hier in die Schule kommen. Es ist halt die Frage so ein bisschen, wo es in der nächsten Zeit internationale Klassen an den weiterführenden Schulen gibt. Mhm. Das war sonst im Wiesengrund an der Hauptschule und das wird jetzt verlagert, auch an andere Schulformen.
Daniel Schöning, um Weihnachten waren 337 Flüchtlinge in Iserlohner Flüchtlingsheim untergebracht. Wie viele sind das heute?
Zahlen schwanken natürlich immer sehr, weil einige werden dann wieder abgeschoben, es kommen neue dazu und sobald die Aufenthaltsgenehmigung haben, gelten die dann nicht mehr als Flüchtlinge. Deswegen ist es immer ziemlich schwierig, die Zahl genau zu beziffern.
Sie sagten gerade, einige werden wieder abgeschoben. Viele Schicksale werden Ihnen ja sicher auch nahe gehen. Welche Tragik, welche Flucht ist Ihnen ganz besonders nahe gegangen?
Ja, das ist immer schwierig, das zu sagen. Das sind oft natürlich Einzelschicksale. Wir haben immer häufig auch Beziehungen halt auch zu Kindern, die wir zum Beispiel über Nachmittagsprogramme erreichen. Und das ist natürlich schon traurig, wenn man zum Beispiel dann da hinkommt, an die Tür klopft und dann ist da auf einmal gar keiner mehr und man weiß, man sieht diese Kinder nie wieder.
Heißt das, Sie erfahren das nicht, wenn Flüchtlinge abgeschoben werden?
Manchmal weiß man das ein paar Tage vorher. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie die sich selber so öffnen.
Wo werden denn die Asylverfahren entschieden?
Grundsätzlich werden solche Fälle natürlich vor Verwaltungsgerichten entschieden, zum Beispiel in Arnsberg. Und auch Fälle, die dann zum Beispiel vom Einzelrichter entschieden werden, wenn dann kein Gerichtsverfahren notwendig ist.
Das heißt, Sie erfahren unter Umständen gar nicht, dass Ihre Schützlinge abgeschoben werden bzw. abgeschoben wurden?
Manchmal weiß man das nicht vorher, bevor man dann vor einer leeren Tür steht. Bei Familien, wo wir Patenschaften vermittelt haben, dann erfahren wir das natürlich schon. Es ist jetzt nicht so, dass wir halt zu allen Flüchtlingen dann so engen Kontakt haben, dass wir dann von der Abschiebung direkt erfahren.
Wann darf man bleiben und wann muss man gehen?
Wenn man einen Grund hat für seine Flucht, der in das Asylrecht passt. Und das haben viele halt nicht, gerade aus den Balkanländern. Die Menschen zum Beispiel aus Mazedonien, die bekommen dann hier keine Duldung. Wiederum, wenn man aus Syrien kommt, hat man momentan ganz gute Chancen, weil der Bürgerkrieg, sag ich mal in Anführungszeichen, eine Gewährleistung dafür ist, dass man einen Asylanspruch hat.
Und dann ist man ja auch Flüchtling. Und ein Flüchtling ist ja ein Mensch, welcher in einer unerträglichen Notsituation sein Land ohne Besitz kurzfristig verlassen musste, um sein Leben zu retten. Ja, und nach der Aufnahme warten dann die Flüchtlinge in Iserlohn auf ein Asylverfahren und das wird an den zuständigen Gerichten entschieden.
Genau.
Bei Asylverfahren haben Sie da die Möglichkeit mit einzuwirken?
Also wir haben bei uns in der Initiative des Flüchtlingsnetzwerks ein sogenanntes Härtefallteam. Da sind also Leute drin, die sich dann auch mit Anwälten in Verbindung setzen. Oft haben die Flüchtlinge dann Anwälte oder wir schalten auch welche ein. Weil halt viele Asylfälle momentan bearbeitet werden, natürlich nicht immer jedes Detail berücksichtigt wird, vielleicht auch aus Zeitmangel der Verwaltungsgerichte. Und wenn sogenannte Härtefälle dann auftreten, versuchen wir uns das schon noch mit einzuschalten. Einfach, weil die Leute, die sich dann damit beschäftigen, oft mit mehr Details auskennen als vielleicht jetzt die Flüchtlinge selbst.
Gibt es denn für jede Sprache Übersetzer und Übersetzerinnen?
Viele der Flüchtlinge sprechen Englisch. Das kommt auch, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die natürlich auch lange auf der Flucht waren und sich da auch irgendwie helfen mussten. Und ja, ein wichtiger Punkt auch noch, warum wir uns ja auch Flüchtlingsnetzwerk nennen, ist, dass wir oft auch auf Flüchtlinge zurückgreifen, die uns dann auch wiederum unterstützen. Das heißt also, die sind zum Beispiel eine Weile hier, haben hier einen Deutschkurs belegt und helfen uns dann, andere Personen aus ihren Heimatländern zu dolmetschen. Das ist immer so ein Geben und Nehmen auch.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll. Ein Wort zur Willkommenskultur. Was verstehen Sie darunter?
Naja, wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht zu Hause bin, in einem fremden Land beispielsweise, und ich bleibe da nicht fremd, sondern jemand fragt, ach, Sie sind jetzt hier, kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Wenn ich ganz viel Platz hätte, würde ich gerne mit vielen Leuten zusammen wohnen.
Und willkommen bedeutet?
Ich freue mich, wenn ihr da seid.
Die Grundidee, jemanden willkommen zu heißen, ist ja erstmal die, dass man alles dafür tut, dass er sich wohlfühlt. Ich denke, wenn man sich von dem Gedanken leiten lässt, kommt man ganz schnell dahin, wie eine Willkommenskultur aussehen muss.
alles stehen und liegen lassen. Ganz für den Gast da sein.
Die Fremden annehmen. Die Menschen, die hier Hilfe brauchen, annehmen und willkommen heißen.
Für mich ist es die Integration und es ist für mich sehr wichtig, dass man sich hier integrieren muss. Dass man sich wohlfühlt und auch in dem Land seine Sachen umsetzen kann.
Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Aus dem Hebräerbrief. Frau Schöning, solche Bibelverse machen nachdenklich, aber helfen letztendlich nicht praktisch. Welches sind dringende Maßnahmen des Flüchtlingsnetzwerkes Iserlohn?
Wenn man jetzt auf den Vers sich zurückbezieht, dann zum einen dieser Perspektivwechsel, dass die Leute hier nicht als irgendwelche Fremde sind.
Also wieder zum Thema Willkommenskultur.
Genau, also dass sie Gäste sind und Gäste nimmt man anders auf als irgendwelche fremde Menschen. Und dann wirklich diese Gastfreundschaft zu üben, also besorgt zu sein, Fürsorge zu üben und zu gucken, wie kann man jemandem weiterhelfen in dem, was er ist, ihm Wertschätzung entgegenzubringen. Das hilft manchmal schon ganz viel, eben auch diese Wertschätzung mit jemandem mal zusammen irgendwo hinzugehen, Termine zu machen bei Ärzten, denn das trauen die sich sonst gar nicht, weil sie sich hier vielleicht unerwünscht fühlen und mit ihrer Sprachbarriere auch gar keinen Arzttermin zum Beispiel machen können. Einfach ein Stück weit Begleitung da, wo Begleitung auch notwendig ist.
Wie können wir offener werden? Wovor haben wir Ängste?
Zum einen ist natürlich eine große Hemmung immer die Sprache. Wenn es da doch Schwierigkeiten gibt, dass jemand auch kein Englisch kann und auch kein Deutsch. Dadurch, dass wir aber diese Patenschaften vermitteln und versuchen auch Hemmungen zu nehmen, durften wir schon ganz viel erfahren, dass gut funktioniert, dass man sich mit Händen und Füßen gut kommunizieren kann, bis man sich dann auch hinterher mit Worten unterhalten kann.
Wenn Sie über die Initiative Flüchtlingsnetzwerk nachdenken, fühlt man sich da auch manchmal als Sesselmann im Glashaus?
Zum einen würde ich jetzt auch ein bisschen damit in Verbindung bringen, auch ein Stück weit Angst, dadurch, dass man vieles auch sieht, dass man vielleicht auch in diesem ja manchmal auch sehr sensiblen und emotionalen Bereich auch Fehler macht, die Auswirkungen haben. Andererseits aber eben auch das Schöne, dass andere sehen, was möglich ist. Wir bekommen wirklich viele Anfragen von Leuten, von Freunden, die schon einen Paten kennen und das ganz toll finden und das auch machen möchten. Das ist ja auch ein schöner Effekt.
Daniel Schöning, Sie sind Lehrer am Berufskolleg, unterrichten Ernährungslehre hier in Iserlohn seit 2010. Nun gibt es ja auch Gegner der Flüchtlingsaufnahmepolitik. Wie begegnen Sie so aufkommender feindlicher Ablehnung?
Also ich persönlich habe das noch nicht so konkret erlebt.
Sie kennen es auch nur aus den Medien?
Genau.
Aber ist ja sehr erfreulich.
Also man erlebt es halt schon auch, dass Leute einen fragen, ob man das jetzt so als notwendig empfindet, die Flüchtlinge da zu unterstützen. Und dann erfährt man aber oft, dass es oft damit eher zusammenhängt, dass die Leute eigentlich eher wenig darüber informiert sind, warum Leute überhaupt in unser Land flüchten und welche Hoffnungen die sich machen, was sie sich versprechen aus dem Aufenthalt hier.
Braucht Willkommenskultur eine Haltung?
Wahrscheinlich schon, ja, eine offene.
Oder braucht man auch Erfahrung, Lebenserfahrung?
Ja, Lebenserfahrung hilft sicherlich, um einfach auch wirklich praktisch dann helfen zu können. Aber ich glaube, die meisten Erfahrungen macht man dann beim Tun, also ganz typisch Learning by Doing. Und die Flüchtlinge oder gehen auch nicht davon aus, dass man jetzt gleich alles, was man mit denen so machen will oder wie man die unterstützen will, dass das immer perfekt läuft. Also die haben schon auch Verständnis dafür, wenn Sachen, die man vielleicht erst zugesagt hat, dann doch nicht so laufen, wie man das erhofft hat.
Mehr Unterstützung fordern ja auch die Kirchen, zum Beispiel auch bezahlbarer Wohnraum, der ja fehlt, allerorts, auch in Iserlohn. Da macht es ja nachdenklich, wenn man den Abriss von Wohnblocks durch die evangelische Landeskirche derzeit auf dem Grundstück Haus Ortlohn in Iserlohn erleben muss. Welche Hilfen sind denn dringend notwendig?
Wir suchen immer wieder Privatleute, die bereit sind, ihre Privatwohnungen, oft geht es da eher um kleinere Wohnungen zu vermieten, besonders so Zentrumsnähe, weil die Leute dann
kein Auto haben.
Genau, oder so mobiler sind, weil hier auch die Ämter dann in den Städten sind. Ja. Das ist ein großes Anliegen.
Die Stadt sucht auch.
Die Stadt ist auf jeden Fall sehr aktiv, arbeitet auch stark mit den Wohnungsbaugesellschaften zusammen und sucht Wohnräume.
Daniel Schöning, Glashaus, sitzen Sie da auch manchmal drin?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich finde es an sich ganz gut, dass es einfach auch eine öffentliche Basis hat grundsätzlich, wie gesagt, auch für Interessierte und dass es auch einfach dazu dient, dass Menschen aufgeklärt werden, was so Bedürfnisse unserer Stadt auch sind, von Menschen, die hier zu Gast sind. Es hat auch vielleicht auch eine etwas negative Seite, weil man Sachen, in denen man sich jetzt nur ehrenamtlich, oder das heißt in Anführungszeichen nur ehrenamtlich engagiert, natürlich auch immer schnell verantwortlich gemacht wird für Dinge, wenn man irgendwelche Kontakte vermittelt oder sowas, weil das natürlich dann für die Ansprechpartner dann wieder um einiges einfacher ist, einfach mit uns zu kommunizieren, als jetzt direkt mit den Flüchtlingen.
Mhm. Und da kann man ja sicher nicht alles leisten.
Genau, wie gesagt, wir sind auch beide berufstätig und deswegen haben wir auch begrenzte Zeit dann dafür.
Wie geht's weiter im Netzwerk, im Flüchtlingsnetzwerk Iserlohn?
Unser Hauptanliegen ist grundsätzlich erstmal die praktische Arbeit wirklich auch voranzutreiben. Es haben sich ganz viele Freiwillige gemeldet, die wir natürlich jetzt auch als Paten vermitteln wollen grundsätzlich oder vielleicht auch in andere Arbeitskreise mit einbeziehen möchten. Dann ist immer noch mal so die Frage, wie man sich so mit einer Rechtsform organisiert, das heißt vielleicht die Gründung eines Vereins oder Ähnlichem. Das sind alles noch so Dinge, die jetzt für 2015 anstehen. Aber wie gesagt, erstmal ist uns das wichtig, dass die praktische Arbeit auch weiter vorangetrieben wird.
Wie sehen die Zukunftspläne des Flüchtlingsnetzwerkes Iserlohn aus?
Grundsätzlich geht es einmal darum, die Leute, die sich jetzt bei uns gemeldet haben, Patenschaften zu vermitteln oder in andere Arbeitsbereiche, die wir haben. Dazu gibt es ja nochmal einen Infoabend am 19. Januar.
Und wo ist der?
In den Räumlichkeiten des Lichtblicks an der obersten Stadtkirche.
Um wie viel Uhr?
19.30 Uhr.
Und der Lichtblick ist am Bielstein?
Dann ist die Frage für uns, wie wir uns grundsätzlich mit der Rechtsform organisieren, ob wir jetzt einen Verein gründen oder nicht. Und ein Anliegen, was wir momentan ganz konkret auch haben, ist, dass wir von vielen Leuten der Stadt oder Umkreis, vielleicht auch Märkischer Kreis, Sachspenden bekommen. Das heißt, es geht über Kleidung, die ja grundsätzlich auch im Lichtblick an der obersten Stadtkirche abgegeben werden können, aber auch um Spielzeug, um Möbel und ähnliche Dinge. Und da suchen wir halt wirklich dringend nach einer Lagermöglichkeit, weil der Bedarf grundsätzlich da ist, dass diese Möbel auch an Flüchtlinge gehen. Mhm. Aber wir natürlich immer erst gucken müssen, wer hat jetzt gerade welchen Bedarf. Und da ist immer wichtig für uns, ein Zentrallager zu haben.
Ja, da möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken, Diana und Daniel Schöning, dass Sie heute zum Thema Willkommenskultur hier im Studio des Fördervereins Lokalfunk waren und die Initiative des Flüchtlingsnetzwerkes Iserlohn vorgestellt und uns informiert haben. Alles Gute für die Zukunft und wenn Sie Hilfe vom Föloc brauchen, melden Sie sich. Informationen des Föloc-Programms finden Sie unter www.radio-iserlohn.de und auch alle Angaben zur Sendung zum Flüchtlingsnetzwerk Iserlohn. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und grüße herzlich Ihre Charlotte Kroll.
Föloc. Von Bürgern für Bürger.